du bist jetzt wahrscheinlich keine neutrale Person in der Frage, aber würdest du sagen, das ist was, das muss man heute einfach machen, wenn man digitale Produkte macht, dann gehört UX, also gehört es dazu, ja, UX-Designer zu beschäftigen?
Ich meine, Holger, wie machst du sonst deinen Job?
Increase Cycle Time, der Jobrad Development Podcast.
Hallo, liebes Internet. Hier ist Increase Cycle Time, der Jobrad Development Podcast von Jobrad. Wir melden uns hier aus Hollywood. Wir sind aus dem Raum Freiburg nach Hollywood umgezogen. Und jetzt schaffen wir es in Hollywood. Ich bin Holger, ich bin Software Engineer bei Jobrad. Ich arbeite in einem Product Team in der PTO, der Product and Tech Organisation. Aber ich mache das hier auch nicht alleine. Neben mir sitzt der Urs. Hallo Urs.
Hallo Holger, hallo liebes Internet. Ich bin Urs. Ich leite das Team Developer Experience in der PTO. Und wir wollen euch gemeinsam, auch mal mit Gästen wie heute, das Thema Softwareentwicklung bei Jobrad in all seinen Facetten näher bringen. Und heute, wie gesagt, mit Gästin bei uns sitzt Lisa.
Hallo, ich bin Lisa, sagt man das so? Ja? Soll ich mich so vorstellen?
Ich würde erst
wenn du so heißt, wäre das ein guter Anfang.
Ja. Ich würde vielleicht auch erstmal das Internet begrüßen wollen.
Hallo Internet.
Da ist ja das Internet.
Hallo Internet.
Ja, total cool, dass du hier bist. Wir wollen euch ja alle Facetten der Softwareentwicklung bei Jobrad in der PTO vorstellen. Und Lisa und ich, wir sind zusammen in einem Team.
Gott sei Dank sind wir in einem Team.
Ja, das. Ich hatte, glaube ich, in einer der ersten Folgen schon von diesen User-Interviews erzählt, die ich...
Hast du schon?
Habe ich von erzählt. Da habe ich fand das total großartig, wie wir da eingestiegen sind. Ich war keine paar Tage da und du hast mich dann direkt in so ein User-Interview gesteckt. Und das fand ich mega geil. Also direkt diesen User-Bezug zu haben. Und ja, wir finden es jetzt naheliegend, mit dem mal zu quatschen. Was ist denn UX eigentlich im Kontext von Jobrad? Was ist UX allgemein? Und jetzt sitzt du hier. Ja, Bühne frei. Hier.
Danke, dass ihr mich da habt. Genau, ich bin User Experience Designerin oder Product Designerin. Da gibt es ja so viele Begriffe. Was wir denn eigentlich so tun? Und würdest du eine andere Designperson fragen, würde sie vielleicht was anderes arbeiten? Ich bin User Experience Designerin, kurz UX. Und das heißt im Prinzip, das, was die Nutzenden erfahren oder erleben. Erstmal auch noch sehr abstrakt. Ja, jetzt habe ich euch das übersetzt. Aber das bedeutet, wenn zum Beispiel Jobradberechtigte oder JobradlerInnen in irgendeiner Weise ein digitales Produkt benutzen, eine Website oder eine App oder eine Landingpage bei uns, dann sind das Interaktionen mit uns und die gestalten wir. Gestalten im Sinne von nicht nur das User Interface, wie sieht es aus, sondern wenn ich hier klicke, wo komme ich dann hin? Oder was erwarte ich an der und der Stelle? Erfüllen wir das nicht? Und da sprechen wir mit Nutzenden, deswegen habe ich dich auch mit in das Interview genommen, um zu gucken, ist das, was wir glauben, was sie verstehen, auch das, was sie verstehen? Das ist manchmal nicht so und genau deswegen machen wir die Interviews.
Ja, das Ergebnis ist teilweise wirklich überraschend, dass es gibt ja so diesen Spruch, den ich auch irgendwo gelernt habe, you are not the user. Man hat ja gerne dieses, auch als Softwareentwicklungsmensch oder als, als Mensch an der Wertschöpfungskette Software, geht man ja natürlich davon aus, ich benutze diese Software ja auch irgendwie oder dieses Produkt auch irgendwie und ich projiziere mich als Hauptnutzer da rein. Und das, ja.
Wir sind halt Fachidiotinnen. Also wir wissen, sind Digital Natives, wir nutzen das die ganze Zeit. Aber was ist denn eigentlich mit einem Handwerker, der vielleicht gar nicht, oder einer Handwerkerin, die gar nicht so, das spielt in deren Alltag eigentlich keine Rolle oder weniger. Kommt auch das Alter an. Ich meine, mittlerweile sind wir alle sehr verbunden mit dem Internet und digitalen Produkten. Aber genau, deswegen gibt es da sehr, wir sind die Fachidiotinnen. Deshalb sprechen wir und auch natürlich, was die Inhalte angeht. Also ich kenne einige Inhalte von Jobrad besser als unsere Nutzenden, versucht die zu vereinfachen und denke ich, ach Mensch, das ist doch ganz klar, wie ich das formuliert habe. Und dann gibt es doch Interpretationsraum. Und den sozusagen zu verstehen, wie der verstanden wird, um es dann besser zu machen, das ist mein Job.
Das ist jetzt in meiner Wahrnehmung sozusagen die negative Perspektive. Also wir sehen ein Problem nicht, was ein User hat. kennt ihr auch den umgekehrten Fall? Also wir stellen uns irgendwie was total schwierig vor und die Nutzer sagen, es ist doch total einfach.
Ah ja, das ist sehr überraschend, genau. Also bei uns, wir sind am Anfang der Wertschöpfungskette. Also irgendwie erfahren unsere Nutzenden, in dem Fall sind das die Jobratlerinnen von Jobrat. Und dann entscheiden sie sich irgendwie, suchen sich ein Fahrrad aus und dann haben sie sich registriert, haben das Fahrrad bekommen. Und wir denken, ah Mensch, das dauert ja irgendwie alles lang und ist kompliziert. Und unsere Nutzenden eigentlich mega happy, weil sie auf dem Fahrrad sitzen.
Ja,
die haben... Für die ist das gar nicht so der größte Pain. Ja, muss ich so ein paar bisschen was irgendwie mehr angucken, aber jetzt habe ich ein Fahrrad und da ist irgendwie eine Versicherung dabei und das ist wirklich spannend, was dann hängen bleibt. Und das habe ich eben auch gelernt, dass auch wenn wir für einen Teilbereich zuständig sind, mit dem sie Kontakt bei uns haben, letztlich ist das, was den Nutzenden hängen bleibt, die gesamte Erfahrung.
Ja.
Also das ist, ne, ich habe jetzt das Fahrrad und das fährt für mich und das lief irgendwie einfach. Ja, das ist am Anfang vielleicht hier und da irgendwie kompliziert oder genau. Das heißt, wir sind mit denen auf einer Reise, also eine Customer Journey, User Journey ist derselbe Begriff und gucken, welche Berührungspunkte haben sie mit uns? Sie sind ja auch im Fachhandel, dann ist es eine Offline Experience, also das findet vor Ort mit dem Fachhandel statt. Mhm. Und dann sind sie aber wieder im Portal, um das Angebot hochzuladen, das sind dann wieder wir. Und wie können wir, oder sie haben ein Problem mit dem Fahrrad, weil es wurde gestohlen, wie melden wir das denn jetzt im Portal? Da kommt der Job der UX-Designerinnen rein, wie sehen diese Interaktionen aus?
Jetzt hast du gesagt, UX ist sozusagen alles, was Nutzende erleben, das ist ganz schön viel. Gibt es irgendwo eine Abgrenzung, was dann nicht mehr UX ist? Also jetzt kann ich mir vorstellen, dass es natürlich eine technische Abgrenzung ist. Irgendwann ist es nicht mehr User-Facing, sondern Backend oder so. Aber gibt es auch in diesem User-Erlebnis Bereiche, wo du sagen würdest, das ist nicht UX, sondern das ist irgendwie was anderes?
Ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, dass alles, was wir erleben, ein Erlebnis ist. Macht Sinn, von so, wie ich den Satz aufgebaut habe. Aber selbst diese Konversation hier ist ja ein Erlebnis.
Mhm.
Und das könnte man gestalten, indem man sagt, die Stühle stehen jetzt anders zueinander. Mhm. Oder wir haben hier noch einen Kaffee. Oder genau, also alles, was wir in unserem Alltag sehen, fühlen, anfassen, ist ein Erlebnis. Theoretisch kann man alles gestalten. Deswegen Design ist immer sofort mit irgendwie was Visuellem verbunden. Aber man kann ja auch ein Erlebnis gestalten. Und das ist das, was wir tun. Zum Beispiel auch der Besuch beim Arzt. Ich muss irgendwie den Termin vereinbaren. Mache ich das per Telefon oder mache ich das per Online-Buchungssystem? Dann muss ich da hinkommen. Also nehme ich den öffentlichen Nahverkehr oder nehme ich das Fahrrad? Ich nehme das Fahrrad natürlich. Und dann bin ich beim Arzt und dann erlebe ich den Arzt ja auch. Und das kann man sich in der Gesamtjourney anschauen und sagen, hier haben wir Einflussmöglichkeiten. Und Bezug auf meinen Job, gerade hier bei Jobrad, heißt es, ich gucke mir die digitalen Berührungspunkte an.
Mhm.
Das andere ist dann auch, überschneidet sich dann mit Service Design. Also wie man den Arztbesuch dann erlebt, ist wieder Service Design.
Mhm.
Ja? Man erlebt den, aber wie interagiert der Arzt mit mir? Oder aber wie interagiert der Fachhändler oder die Fachhändlerin mit mir?
Mhm.
Und da kann man, und das ist zum Beispiel, was Apple per Excellence natürlich macht, das komplett durchdeklinieren. Und dann wird die Erfahrung umso smoother, ja, also umso leichter. Und ja, so bleibt eine positive Erfahrung hängen. Und dann sage ich, ja, ich nehme natürlich noch, neben dem iPhone nehme ich jetzt noch den MacBook und ich nehme auch noch die AirPods, ohne hier Werbung zu machen. Mhm. Aber so ist es halt, ne?
Ja.
Ich finde den Aspekt, wo ich euch beide hier gerade sitzen habe, du, Urs, bist Teamleiter Developer Experience. Mhm. Ich meine, das ist ja letztendlich auch, also von einem... Ihr habt einen sehr unterschiedlichen Job, aber letztendlich die Zielrichtung ist ja eine ähnliche. Nur die Persona ist eine etwas, der Begriff Persona, da kommen wir vielleicht auch noch mal irgendwann zu. Deine Zielrichtung in deinem Team ist ja eine ähnliche. Also die Nutzererfahrung für Softwareentwickelnde
also diese
smoother zu machen, genau.
Diese begriffliche Überlappung ist auch nicht ganz zufällig und ich erkläre das eigentlich auch immer genauso. Ich sage immer, Developer Experience ist halt alles, was Entwickelnde erleben.
Mhm.
Und in gewisser Weise ist das natürlich auch eine User Experience. Mhm. Und weil ich in einem Plattformteam arbeite, sind eben die Entwickelnden bei Jobrad meine User. Mhm. Ich denke, es gibt auch inhaltlich Parallelen, wie wir unsere Arbeit tun. Allerdings bewegt sich das DevEx, Developer Experience Thema, vielleicht auf einer technischeren Ebene als das UX-Thema. Also meine These zumindest.
Ja, ich hatte eine Kollegin, die in der Personalabteilung arbeitet und die immer sagt, ah, Recruiting und Personal, das ist immer so, sind so Begriffe, die schon so Angst machen. Und sie hat gesagt, People Experience.
Ja.
Also was erleben Kandidatinnen eigentlich im Bewerbungsprozess? Mhm. Da hatten wir auch eine Schnittmenge. Und die Frage, und deswegen User Experience, im Prinzip, wer sind denn unsere Nutzenden? Also hier bei Jobrad und in dem, wo ich tätig bin, sind das die, die berechtigt sind, ein Jobrad zu leasen. Bei dir sind es die EntwicklerInnen. Gleichzeitig haben wir hier natürlich auch noch den Fachhandel. Wir haben die ArbeitgeberInnen, wir haben die ManagerInnen, wir haben auch uns selbst, ja, und da, wie spielen die eigentlich zusammen? Wir haben das jetzt hier so verteilt an Aufgaben mit unterschiedlichen Produktteams und genau, da ist eben die Freiheit, die ich hier habe, mit Nutzenden einmal die Woche zu sprechen, das ermöglicht uns wirklich rauszufinden, wie denken die, wie fühlen die, was frustriert die, was finden die super. Also ich habe jetzt eher wir wollen natürlich Probleme lösen. Ich sag mal, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich mich registrieren soll, ich finde den Button irgendwie nicht, ist jetzt sehr vereinfacht. Dann können wir wissen, da müssen wir ansetzen. Wenn die mir sagen, ach Mensch, das sieht ja wunderschön aus und das kann ich so super benutzen, da muss ich nichts tun. Für mich sind die Probleme das, worauf ich mich stürze. Dann geht es mit dem Team drum, okay, was glaubt ihr, wie lösen wir das? Ich habe so eine Idee. Dann kreatives Sparring auch mit Holger und Thomas manchmal, ne? Wie und Simon und dann kommt so ein Austausch aus unterschiedlicher Perspektive, weil ich bin Designerin, du entwickelst das, was wir uns da überlegen. Und dann gibt es auch manchmal ganz schnelle Tests, wo wir sagen, intern, wir gehen jetzt in eine andere Abteilung und gucken mal, wollt ihr das so, mit Preis oder ohne Preis? Nee, auf jeden Fall mit Preis. Und dann hat man schon eine Indikation, nimmt es dann mit in den nächsten Test, der für die nächste Woche geplant ist. Also Test im Sinne von User-Test beziehungsweise Nutzenden-Interview.
Jetzt hast du gerade erwähnt, dass du regelmäßig Interviews mit Nutzerinnen machst. Was haben die davon? Also warum machen die das?
Sie werden incentiviert, die werden vergütet tatsächlich. Okay. Machen Leute, weil sie Bock drauf haben, weil sie ein bisschen was dafür bekommen. Ich finde es immer spannend, wen wir da so vor uns sitzen haben. Also da müssen wir natürlich auch gut rekrutieren. Mit wem reden wir denn da? Es muss natürlich auch zu unserer Zielgruppe passen. Das sind Menschen, die Fahrrad fahren. Also ich brauche ja nicht mit jemandem reden, der nicht Fahrrad fährt. Die Person wird sich sicher kein Fahrrad anschaffen. Wobei auch das natürlich total spannend wäre, rauszufinden, was sind die Motive, warum schaffst du dir kein Fahrrad an? Erstmal gucken wir uns die an, die sich ein Fahrrad anschaffen können, wollen und wie ist deren Nutzungsverhalten, wie denken die, welche Rolle spielt das Fahrrad und was verstehen die eigentlich, was Dienstrad-Leasing ist. Ja.
Und ist das irgendwie biased, dadurch, dass die bezahlt werden? Also sind die irgendwie netter als...
Das kann man berücksichtigen und sollte man berücksichtigen. Okay. Also das hatte ich auch in anderen Berufskontexten schon, wo du genau weißt, das sind jetzt totale Fangirls und Boys, die sagen, finde ich total super und das muss man rausrechnen. Deswegen hat man dann noch andere Research-Methoden, wo man sagt, okay, dann machen wir doch mal eine Survey oder hier haben wir es gespürt. Also Holger ist meistens in den Interviews dabei, das ist auch immer schön. Ich führe das Interview und habe noch andere Beobachtende drin und die Notizen machen. Wir tragen das dann zusammen und besprechen auch hinterher nochmal, was hast du beobachtet? Vorletztes Interview war, die denken, das ist eine Prüfungssituation. Also nicht ungewöhnlich, es sitzen vier Leute mit im digitalen Raum, die müssen jetzt irgendwie was lesen und verstehen, denken sie, und sind dann ganz nervös, ja. Und egal, wie oft ich betone, ey, es geht nicht drum, dass du es richtig sagst oder dass du uns das jetzt erklärst, sondern es geht drum, was du da gerade erlebst, so. Sprich einfach aus, was du denkst. Und dann kommen sie in so eine Bredouille und dann merkst du, an welcher Stelle du auch aufhören musst und das auch nicht mehr wertvoll ist.
Mhm, ja.
Ja, wo das ist, glaube ich, in der Situation, ja, das war menschlich einfach nur. Das
absolut.
Der Mensch war da.
Muss ja doch viele Zahlen verstehen.
Ja, klar, das ist ja auch kein einfaches Thema.
Ja, genau.
Du hast jetzt schon einen relativ einen konkreten Ausschnitt aus deinem Doing beschrieben. Was mich jetzt so noch interessieren würde, wo fängt das für dich an, wo hört es für dich auf? Ich meine, wir haben jetzt ein konkretes Produkt, was wir vertesten. Wie gehst du vor, wenn du, sag ich mal, einen Schritt noch davor bist? Also natürlich, wir Software entwickeln, wir sind wahnsinnig schnell. Wenn du mit dem Finger schnippst, haben wir das sofort
ist entwickelt. Ist schon fertig, so ja, ist es, ja.
Selbstverständlich.
So ist, Ticket ist, schon wieder in Done.
Ja, selbstverständlich. Nee, aber der Schritt vorher, wie näherst du dich dann einem Problem? Du weißt vielleicht noch, jemand trägt an dich ran, vielleicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber das ist, du hast noch keine Software dazu. Wie gehst du da vor? Also um ein
Problem zu identifizieren.
Problem zu identifizieren, um dann vielleicht die erste Version daraus zu arbeiten.
Ja, ich hatte anfangs gesagt, ich bin UX und Product Designerin, ja, um das nochmal wieder aufzunehmen, weil ich das anfangs nicht erklärt hatte. Wo ist der Unterschied? UX Design ist dann schon konkret die Lösung zu bauen und wie sieht die aus? Wie sieht die aus? Wie verhält die sich? Wie funktioniert die? Wie geht's dann weiter? Das ist die Delivery, also das, was wir liefern sozusagen. Und das, was du ansprichst, ist der Problemraum. Da sind wir in der Discovery unterwegs. Und da geht's drum, rauszufinden, welche Probleme haben die Nutzenden? Wie finden wir das raus? Indem wir erstmal grundsätzliche Annahmen treffen. Konkretes Beispiel dazu ist, ich weiß nicht, was Jobrad ist. Oder Nutzerinnen wissen nicht, was Jobrad ist. Nutzerinnen wissen nicht, was ihre monatliche Rate ist. Ja, ist ja ein Leasingmodell, das heißt, sie zahlen monatlich was und sie wissen nicht, wie hoch die Rate ist. Und wenn man diese Annahme hat, stellt man daraus einen Interview-Leitfaden und geht in User-Interviews. Also es kann einmal, entweder vertesten wir was direkt oder wir sind noch in der abstrakten Ebene unterwegs, des Problemraums sozusagen, um die Annahmen zu validieren. Also ist es wahr, dass Nutzende nicht wissen, was sie zahlen? Ja, ist es wahr oder ist es falsch? Und wahr oder unwahr? Ja, falsch. Es gibt ja kein richtig oder falsch, ne?
Aber. Zu diesem Zeitpunkt hast du denn dann schon irgendwas an Software oder
gar nichts.
Du schnappst jetzt den Urs und fragst ihn, ja, wie was deine monatliche Rate? Weiß ich gar nicht. Ja,
wenn der Urs mein Nutzer wäre, ja.
Ja, in diesem Beispiel schon.
Genau, dann würde ich sagen, okay, ich nehme an, der Urs weiß nicht, was seine monatliche ist. Erstmal gehe ich davon aus, er ist an Dienstradleasing interessiert und hat davon gehört. Nee. So, das heißt, das sind viele Annahmen, die wir in einem Interview von 60 Minuten vertesten. Und dann stelle ich ihm so eine Frage, als du dich mit Dienstradleasing beschäftigt hast, war da wichtig zu wissen oder wie funktioniert das denn? Dann bin ich erstmal allgemeiner, bis ich irgendwann raushöre, nennt er schon die monatliche Rate. Wenn er sie nicht nennt, dann frage ich konkret nach. Also kennst du deine monatliche Rate und weißt du, welches Fahrrad du dazu willst, was das kostet und was ist deine monatliche Rate? Und wenn er uns sagt, ja, also ich habe da den Rechner benutzt. Aha, okay, erzähl doch mal, wie war denn das? Vielleicht hat er den alten benutzt, den neuen, das muss ich dann mal rausfinden, jetzt wo wir einen neuen haben. Und dann gucke ich, ist die Annahme wahr oder ist sie falsch? Und wenn der Urs nicht weiß, was seine monatliche Rate ist, dann weiß ich, okay, das ist ein Problem, da müssen wir vielleicht einen Rechner bauen. Gut, den gab es jetzt schon. Aber wenn es den gibt, dann kann ich ja zu dem bestehenden Rechner Annahmen treffen, der gibt nicht das Ergebnis, was ich möchte, ich verstehe das Ergebnis nicht. Und so nähern wir uns immer mehr, identifizieren wir das größte Problem, was die Nutzenden haben. Und es ist nicht nur ein Interview, wir führen mehrere Interviews. Legen das vielleicht auch noch mal tiefer mit einer Survey. Oder aber wir gehen zum Beispiel, ein anderes Beispiel, wir gehen in den Fachhandel und finden raus, was sind die Probleme, die der Fachhandel hat. Das heißt, da reden wir dann mit dem, nachdem wir vorher Annahmen aufgestellt haben. Also sehr wissenschaftliches Arbeiten eigentlich. Deswegen ist es nicht User Interface Design, ist der Knopf ist grün oder gelb und da kann man sich drüber streiten und nehmen wir die Schrift oder nehmen wir die Schrift. Nein, wir sind sehr wissenschaftlich jetzt unterwegs und stellen eine Annahme auf, bilden daraus eine Hypothese und gucken, ob wir damit erfolgreich sind oder nicht. Also haben wir recht oder nicht.
Ja. Das hast du gerade gesagt, ihr seid sehr wissenschaftlich unterwegs. Wie wird man denn UX-Designerin?
Also tatsächlich, ich konnte es damals noch nicht studieren. Bei mir war es das klassische Kommunikationsdesign. Also du kannst alles und nix. Das ist nach wie vor so. Wie vielleicht auch, also du sagst das auch manchmal, ne? Du kannst alles und nix. Alles und ein bisschen.
Das habe ich mal, das ist so das Consultant-Mindset.
Genau. Du meinst, du kannst alles, wenn du genügend dafür bezahlt wirst.
Boah. Ich antworte nicht auf diese Frage.
Okay, ich gehe mal weiter. Mein Werdegang vielleicht, wie ich dahin gekommen bin. Genau, habe Kommunikationsdesign studiert und habe dann User Experience Design im Raum gemacht. Also ich habe Orientierungssysteme gestaltet. Das klassische Beispiel ist der Flughafen. Mhm. Du irgendwie musst du hinkommen, musst dich orientieren, musst zu deinem Gate kommen, musst in den Flieger steigen. Und das mache ich jetzt im Digitalen. Wie navigiere ich mich eigentlich durch das Ganze? Und wie man heute UX-Designerin wird, ich denke, die Grundlagen der Gestaltung sind unglaublich wichtig. Man kann immer den Quereinstieg auch machen, denke ich. Du kannst mittlerweile auch Interaction Design, heißt es, UX-Design, Product Design studieren. Ich glaube, es dann einfach machen. Drinne sein und machen, Bock drauf haben. Gibt Bootcamps auch dazu.
Ach Quatsch, okay.
Ist das ein Job, wo sehr hoher Bedarf ist und wenig Leute, die das machen? Oder?
Das war eine Zeit lang, 3-4 Jahre, war der Markt wahnsinnig, der Jobmarkt wahnsinnig vielfältig. Mhm. Es hat sich auch geändert in den letzten, weil es einfach dann sagt irgendwie Meta oder Google, wir entlassen ein paar Leute und auf einmal hast du extrem qualifizierte Leute auf dem Markt. Das heißt, gerade ist es angespannter. Wo ist es das nicht? Ich denke, der Bedarf ist groß, weil unsere Welt immer digitalisierter wird. Also wenn auch eine Behörde mittlerweile sagt, du kannst deinen Wohnsitz digital ummelden, dann benutzt du die Bundes-ID und die Ausweis-App und musst einen neuen Personalausweis haben, der auch RFID drin hat. So. Und deswegen, da gibt's unglaublich viel Bedarf. Und überleg doch mal, was sind wirklich gute digitale Produkte? Was man immer nennt, ist Airbnb, Uber, so, Instagram, so, das sind die Top-Unternehmen, die dann auch Inspiration für meine Arbeit geben. Muss dann auch zum Kontext passen, wie viel Modernität hält das oder wie viel Modernität hält das Unternehmen aus oder ist auch notwendig für unsere Nutzerinnen.
Ja, und ich wollte gerade fragen, Entschuldigung, Holger, du bist jetzt wahrscheinlich keine neutrale Person in der Frage, aber würdest du sagen, das ist was, das muss man heute einfach machen, wenn man digitale Produkte macht, dann gehört UX, also gehört es dazu, ja, UX-Designer zu beschäftigen.
Ich meine, Holger, wie machst du sonst deinen Job?
Also ich bin die letzten, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Projekte, ich komme ja aus dem Consulting, letzten Projekte und auch die letzten Dinge, die ich gebaut habe oder an denen ich mitgewirkt habe, da war immer nur eine UX-Person, manchmal auch mehrere UX-Personen dabei, die sich um verschiedene Aspekte gekümmert haben. Ja,
also. Aber stell dir vor, die gibt's nicht.
Nee, also das ist ich weiß ich nicht. Ja, wir hatten das irgendwann auch schon mal, früher TM hat man das auch ohne gemacht, aber die Software, die dabei rauskommt, ist einfach viel besser. Also du hast ja eine zusätzliche Iteration. Du machst dir ja, du machst dir mehr Gedanken, du gehst nochmal einen Schritt zurück. Du hast gerade sowas gesagt, wir sind alles Fachidioten. Und ja, das stimmt, das ist ja nicht, ja, das ist so flapsig, das stimmt ja. Und da geht man davon ein Stück, also akzeptiert das ein Stück weit, erkennt das an und versucht das zu lösen.
Würde es ja mit Sicherheit auch nicht machen, wenn es nichts bringen würde.
Natürlich, ja.
Vielleicht habe ich eine verzerrte Wahrnehmung, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist nicht selbstverständlich. Also es gibt genügend Unternehmen, die keine UX-DesignerInnen haben oder vielleicht sehr wenige, nicht eine pro Team.
Mhm. Leider, genau. Leider ist da noch zu wenig Fokus drauf. Aber das sind vielleicht auch Unternehmen, den Wert darin noch nicht erkannt haben. Vielleicht tun sie es irgendwann. Mhm. Und dann ist aber die Frage, deren Nutzerinnen, wie erleben die dann deren Website oder deren Produkte, wenn sie, ich kann mir nicht vorstellen, also klar kannst du sagen, das kann die KI machen. Kann mittlerweile extrem viel. Probiert's aus, wenn es für euch funktioniert, dann ist es genau der Rahmen. Ich denke, dass mein Job und mein Gehirn da irgendwie eine Berechtigung haben und irgendwie muss auch ja beurteilt werden, was gebe ich denn in die KI ein? Natürlich kann die mein Verständnis nochmal schärfen oder nochmal ein kreativer Sparring-Aspekt drinne sein. Aber die Tiefe, die es braucht und das Verständnis.
Ich weiß nicht, ob das binär ist, deswegen hacke ich da gerade so drauf rum. Ich habe das in diesem DevEx-Kontext immer häufig, weil das vielleicht auch noch deutlich neuer ist und nicht so verbreitet, aber dass ich dann gefragt werde, ja, bei uns gibt's das nicht, sollten wir das machen? Und typischerweise antworte ich darauf, naja, wahrscheinlich macht ihr es schon, nur nicht explizit.
Mhm, ja, das
ist. Dann machen es halt andere Leute mit oder es gibt diese Rolle nicht und sie hat halt nicht den Namen, aber Das heißt ja nicht, dass man die User völlig jetzt, in deinem Fall, die User völlig ignoriert, sondern dann machen es vielleicht die EntwicklerInnen nebenbei oder jemand anders.
Mein Cousin hat ein Startup gegründet und die machen ein ganz spannendes Projekt. Der hat zwei Entwickler und ein paar Werkstudentinnen und er selbst. Und ich habe ihn gefragt, wer macht denn die UX? Ja, das mache ich und der Entwickler. Und genau so ist es dann. Ja. Das, wenn der skaliert, dann weiß er, wen er fragen soll. Nicht, dass er mich nicht auch so hätte fragen können, aber ich habe auch in meiner Freizeit, mache ich auch ganz gerne andere Sachen. Ich nutze ja sowieso schon diesen digitalen Quatsch ständig und für alles. Aber genau so ist es dann. Dann macht es irgendjemand anders mit und das ist eben nicht so explizit und auch nicht in der Tiefe, vermutlich auch nicht mit diesen Interviews, um zu gucken, wird es verstanden oder nicht verstanden. Irgendwie funktioniert es ja, aber ist es gut? Oder erfüllt es vielleicht, ich sag mal so, es erfüllt den Zweck, ist es wertvoll, ist es einfach, macht es Spaß? Ich sage immer so, es muss irgendwie sexy sein. Also es muss so, wenn eine App keinen Spaß macht, dann benutze ich die nicht. Wenn ich nicht weiß, wenn ich da ständig Werbung reingeklickt bekomme, okay, dann kaufe ich sie, aber irgendwie ist es umständlich an einer Stelle. Ich benutze gerade so eine Meditations-App und dann ist da ein Button und der sagt complete, aber ich will Play machen und ich habe diesen Abschnitt jetzt gerade gemacht und es ist so, es macht dann irgendwie keinen Spaß.
Verstehe ich, ja.
Und dann ist die App auch schneller weg, als ich dachte. Oder ich rufe dann doch den Customer Support an, wie bei uns, weil ich nicht verstanden habe, was da steht. Und das tracken wir zum Beispiel auch. Also was kommt an Rückmeldung vom Customer Support, was wir dann einfließen lassen können in die Verbesserung.
Hattest du mal einen Fall, wo die NutzerInnen was gesagt haben und du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich habe euch gehört, aber wir machen es trotzdem anders? Also gibt es Fälle, wo man sich sozusagen über den Kundenwunsch hinwegsetzt, weil man irgendwie entscheidet, es macht mehr Sinn aus Systemgründen oder so?
Ja, so Kompromisse hat man in der Technik, mit der Technik manchmal, mit meinen super KollegInnen sitzend. Die sind immer so, deswegen bin ich immer so, können wir das so machen, Holger? Und dann sagt er immer, ja, sie ja. So, das ist dann immer ganz befreiend sozusagen. Es gibt natürlich Business Requirements, die also, wir haben natürlich auch müssen natürlich auch irgendwie Geld machen aus bestimmten Gründen. Dann gibt es manchmal Business-Entscheidungen, die nicht drauf einzahlen. Und gleichzeitig, ich bin ja in der Trio-Arbeit, die wir machen. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt.
Ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Wir können es nochmal wiederholen.
Also in meinem, ich mache das nicht alleine. Ich habe sowieso ein Team, was es mitentwickelt. Aber auch in der Discovery arbeite ich im Trio mit einem Tech-Lead. Der macht diese ganzen, ist das Ganze machbar, was wir uns vorstellen? Dann gibt es PM, Product Management. Ist das Ganze viable? Also können wir damit Kohle verdienen? Und mein Teil ist UX. Gibt es da eine Desirability? Also gibt es einen Bedarf? Ja, ich sage, beschränkt das nicht nur auf Usability, also ist es benutzbar, sondern gibt es einen Bedarf? Und wir drei im Trio arbeiten daran und meine Stimme arbeiten an diesen Produkten so und den Themen. Und ich bin natürlich User's Voice. Also wenn ich das nicht reinbringe, dann ist es zwar technisch machbar und es bringt auch Kohle, aber wollen die Nutzenden das und funktioniert das für die Nutzenden? Und das heißt, zurückzukommen zu deiner Frage, ja, das gibt es, aber gleichzeitig, wenn die Nutzenden das nicht wollen und nicht verstehen, gibt es auch keine Kohle. Mhm. Also es bedingt sich ja.
Ich musste gerade an so eine Situation in den User-Interviews denken. Da gibt es durchaus auch Konflikte in den, also wir hatten, ich glaube, zumindest mal zwei krass gegensätzliche User-Gruppen identifiziert und die haben entgegensätzliche, also es gibt die Gruppe, wir hatten ja gerade schon geteasert, wir arbeiten an einem Rechner, es gibt die Nutzergruppe, die möchte jede Zahl bis auf die letzte Nachkommastelle aufgedröselt kriegen und dann gibt es die Nutzergruppe, die sagt, boah, ich spar was, super.
Genau, deswegen haben wir sozusagen den Basismodus, so heißt der intern bei uns, das absolut Notwendigste, was du eingeben musst, für so ein Pi mal Daumen-Ergebnis wollen. Und Hans-Peter Exel, also ich möchte das genau, Kommastelle genau wissen, der oder die kann dann, könnte ja auch Peter Innen sein, kann das dann ausklappen, tiefergehende Informationen.
Ich wollte gerade sagen, normalerweise heißt die Petra, ja.
Aber Petra.
Peter Innen ist.
Petra nehmen wir. Petra nehmen
selten.
Wir.
Ja,
und Petra kann sich dann die Informationen ausklappen. Also die sind alle verfügbar, aber die sind so lange eingeklappt, also nicht sichtbar, damit eben wir die andere Person nicht überfordern. Das heißt, man guckt dann, wie kann man das in dieser Lösung verheiraten. Das heißt, wenn ich tief gehen will, kann ich tief gehen, wenn nicht.
Ja.
So, das heißt, die Konflikte, genau, das ist dann eher möglichst auf das, was wir hören und sehen, eingehen und dann eine Lösung für alle Nutzerinnen finden. Weil du hast es eben schon gesagt, also den Begriff Persona, das ist so, da machen wir nochmal eine eigene Folge zu, denke ich. Wen haben wir denn eigentlich hier identifiziert? Die helfen uns ein Verständnis dafür, das sind personifizierte, also wir sprechen mit den Nutzerinnen und wir machen die dann zu einer Persona, um die immer wieder ranzuziehen, Hilfestellung zu leisten in Produktentscheidungen und Designentscheidungen.
Und allen kannst du es wahrscheinlich eh nicht recht machen. Also wird wahrscheinlich immer jemand geben, der sagt, nee, ich möchte es aber anders.
Ja, genau. Ja.
Minute 34.
Ich würde ja jetzt meinen Spruch sagen, ne? Schöne runde Zahl.
Nein, aber hast du noch was auf dem Herzen, Lisa?
Ja, lass uns dann nochmal über Personas reden und andere UX-Themen
produzieren. Sehr, sehr gerne. Hätte ich total. Das hat erstmal total viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, finde ich auch.
Wahnsinn spannend.
Und ja, dann machen wir doch einen Haken dran.
Machen wir einen Haken dran und damit das Outro richtig gut funktioniert, nicht so wie der Einstieg, sage ich, tschüss Internet, ich bin Lisa.
Ich war Lisa. Alles klar, Urs, jetzt kommt dein Satz.
Schöne runde Zahl.
35
Minuten. 73 Minuten.
Das ist eine schöne runde Zahl. Wunderbar. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, das hat euch auch genauso viel Spaß gemacht wie uns hier. Lasst doch mal Feedback da. Habt ihr vielleicht Fragen an Lisa? Dann wir leiten das weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt über welchen Kanal wir hier Fragen einsammeln können, aber ihr werdet das finden. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal.
Genau, und wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne noch hören wollt über Softwareentwicklung bei Jobrad, dann sagt uns auch das.
Und dann sagen wir mal,
bis ganz bald.
Bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.